Ja, ich möchte euch von meiner Seite aus auch ganz herzlich begrüßen. Schön mal wieder hier in Detmold mit euch den Gottesdienst zu erleben. Ich möchte mit ein paar kurzen Fragen beginnen. Die erste Frage: Wer von euch hat schon mal wirklich so ganz live, sage ich mal, einen Diamanten gesehen? Gibt es einen unter uns? Ja, auch tatsächlich, ja. Areta meldet sich. Ja, so ein bisschen Neid verspüre ich jetzt schon, ja, dir gegenüber, ja. Ja, das, selbst das Sehen an sich soll ja auch schon ein schönes Erlebnis sein. Schaufenster. Mensch, du warst ja auch schon mal näher dran als ich. Also ich habe ihn nur immer irgendwie in irgendwelchen Medien gesehen. So live war ich noch nie dabei. Damit grenzt sich der Kreis derer, die jetzt eine Antwort geben, ja schon immens ein. Wer hat ihn schon mal in der Hand gehalten? Ja, da hinten sehe ich eine Hand, ja. Industriediamanten, ja. Ja gut, wir kommen der Realität aber recht nahe damit, ja. Damit erübrigt sich die dritte Frage: Wer hat ihn schon mal um den Hals getragen? Wahrscheinlich keiner. Diamanten, etwas ganz Besonderes, etwas Schönes. Es gibt einen Diamanten, er wird der Hope-Diamant genannt und er ist einer der schönsten und teuersten Diamanten der Erde überhaupt. Der 45,52 Karat, also er wiegt knapp über 9 Gramm, der schwere blaue Diamant, wurde vom Kaufmann Jean-Baptiste Tavernier in einem Nebenfluss des Coleron, das ist ein Fluss in Indien, dort wurde er gefunden. Und dieser verkaufte diesen Diamanten dem französischen König Ludwig XIV. Er ging wieder in den Besitz des nachfolgenden Königs und später gehörte er auch Ludwig XVI. Er wurde aber im Laufe der Französischen Revolution gestohlen und verschwand so für eine Zeit vom Bildfläche dieser Erde. Und nach einer ganz turbulenten Geschichte gelangt dieser Diamant irgendwann in den Besitz des Juweliers Harry Winston. Und dieser schenkte ihn der Smithsonian-Institution in Washington. Und dort kann dieser Hope-Diamant bis heute betrachtet werden. Der Wert dieses Diamanten wird auf etwa 200 bis 250 Millionen Dollar geschätzt. Also gar nicht mal so schlecht. Ich dachte mir, wenn ich den mal anschaue, auch wieder nur durch Medien natürlich, ja, da würde mich jetzt ein großer Klunker erwarten. So groß ist der gar nicht. Ja. 9 Gramm, das ist ja schon groß für einen Diamanten, aber ja auch nicht so groß, wie ich ihn jetzt erwartet hatte. Natürlich schön geschliffen und in so einen Anhänger geformt, mit schönen Edelmetallen umgeben, ist schon schön anzusehen. Diamanten sind natürlich begehrt wegen ihrer Härte, aber nicht nur deswegen. Diamanten haben in besonderer Weise die Fähigkeit, Licht zu sammeln und zu reflektieren. Ein unheimlich schönes Bild. Und je schöner er geschliffen ist, desto mehr Kanten er hat, desto besser reflektiert er das Licht und kann den ganzen Raum mit diesen schönen Strahlen ausfüllen. Der Hope-Diamant hat noch etwas ganz Besonderes an sich. Er ist blau von der Farbe und das können eigentlich alle blauen Diamanten. Sie sind in der Lage zu der sogenannten Phosphoreszenz. Wenn sie angeleuchtet werden und das Licht dann ausgemacht wird, leuchten sie nach. Und eins kann der Hope-Diamant aber wirklich nur alleine, zumindest unter denen, die gefunden wurden. Er leuchtet bis zu einer ganzen Minute nach. Der Raum ist schon dunkel und er leuchtet den Raum mit diesen vielen Farben und Lichtern aus. Ein ganz besonderes Ereignis, eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Und so ist dieser Diamant mit seiner einzigartigen Geschichte und vor allem auch mit seiner Fähigkeit, dieses Licht wieder zu spiegeln, zu einer Attraktion geworden. Und viele Menschen Aufmerksamkeit hat er schon auf sich gezogen. Und immer wieder werden Menschen, wenn sie diesen Diamanten anschauen, in den Bann gezogen. Dieses einzigartige Funkeln, das kann man einfach nicht übersehen. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus Johannes 12. Johannes 12 und ich möchte hier einen Vers nur lesen, der Vers 32. Johannes 12, Vers 32. Hier spricht Jesus zu den Menschen damals, die ihn zuhörten. Ich lese jetzt erstmal ganz bewusst einen Text aus dem Zusammenhang. Und ich, sagt Jesus hier im Vers 32, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Jesus sagt, dass er gewissermaßen, so wie der Diamant die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich zieht, so wird er, wenn er von der Erde erhöht ist, alle Menschen zu sich ziehen. Ich frage mich, was meint Jesus damit? Und dieser Begriff, der hier an dieser Stelle vorkommt, so dieses erhöht werden, erhöhen, kommt im Johannesevangelium auch nur an 3 Stellen vor. Ich möchte mit euch mal kurz lesen. Das eine ist Johannes 3, Vers 14. Das sind ja Stellen, die uns recht bekannt ist. Jesus unterhält sich mit diesem Mann Nikodemus, der ihn aufsucht, dieser Pharisäer, der Oberste unter den Juden damals. Und da ist ein Vers im Vers 14, Kapitel 3, Vers 14, da sagt Jesus, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also ein Bild als Grundlage für dieses Geschehen ist diese Erhöhung der Schlange damals in der Wüste. Und alle, die im Grunde genommen glaubend auf diese Schlange hinaufgesehen haben, die wurden von diesen giftigen Schlangenbissen gerettet und mussten nicht des Todes sterben. Die andere Stelle ist in Johannes 8, Vers 28. Johannes Kapitel 8, Vers 28, da sagt Jesus, hier wieder eine Unterredung mit Menschen, die ihn teilweise ja auch anklagen. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Vers, den wir eingangs gelesen haben. Ich lese ab Vers 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Wenn man den ganzen Text liest, dann denke ich so innerlich in mir, was für ein Widerspruch. Das Wort erhöht, erhöhen, verbinde ich mit etwas Positivem. Etwas Schönes, das man hervorhebt. So wie dieser Hauptdiamant dort auf diesem Ständer im Museum steht, er wird ein bisschen emporgehoben, er wird hervorgehoben und alle Menschen blicken hinauf und sehen diesen schönen Edelstein. Und Jesus sagt auch, ich werde erhöht werden. Und wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich an etwas Schönes, etwas Positives. Und wir blicken hin und sehen Jesus am Kreuz. Kein schönes Bild. Kein Bild, das man unbedingt gerne anschauen möchte. Ästhetisch gesehen ist das ein Widerspruch und hat nichts mit diesem schönen Anblick eines Diamanten zu tun. Jesus sah nach der Geißelung nicht schön aus. So wird auch überliefert, diese Praktiken der Römer, wie sie Menschen gegeißelt haben, bevor sie gekreuzigt haben. Und da haben sie an den Enden ihrer Peitschen, da haben sie Knochenstücke oder Eisenstücke haben sie da eingeflochten und damit haben sie zugeschlagen und nicht zu wenig. Und damit konnten sie einen Menschen dermaßen verletzen, dass sie teilweise Teile ihres Körpers herausgerissen haben. Sie haben damals teilweise auch Knochen freigelegt am Körper eines Menschen. Und aufgrund dieser Schmerzen haben viele allein diese Geißelung nicht überlebt. Der Anblick Jesu am Kreuz ist kein schöner. Ich habe einen Auszug mal gesehen aus dem Film Die Passion Christi. Versucht man das ja ungefähr so nachzustellen, wie das damals so ausgesehen haben kann. Und diese eine Passage, die habe ich bis heute in meinem Kopf, wie Jesus dort dargestellt wird. Kein schöner Anblick. Ich kann mich noch gut entsinnen, Erik, das ist unser erster Sohn, aber unser drittes Kind, der ist in Österreich geboren. Und Österreich ist natürlich grundsätzlich natürlich sehr katholisch geprägt. Und es ist Gepflogenheit, dass man an bestimmten Städten auch immer wieder ein Kruzifix hängen sieht. Jesus dargestellt, aus Holz geschnitzt, an einem Kreuz. Und ich kann mich noch gut erinnern, Diana, Alexandra, beide noch klein. Alexandra war gerade mal so 3 Jahre alt. Und wir haben meine Frau besucht, die lag dort im Krankenhaus, hatte Erik zur Welt gebracht. Und wir gehen durch dieses Krankenhaus und die beiden bleiben stehen. Ja? Gucken wie gebannt nach oben und da hing so ein Kruzifix. In Original Menschengröße dargestellt, etwas erhoben an der Wand. Beide blieben erstmal stehen und haben gestockt. Ja? Das kannten sie noch gar nicht. Da habe ich ihnen gesagt, ja, so ungefähr kann das wohl ausgesehen haben. Aber zuallererst, wenn wir das sehen, stocken wir innerlich und bleiben stehen und können damit erstmal nicht so viel anfangen. Das ist ja auch so ein Stück weit die Visualisierung dessen, was in Römer 6, Vers 23 steht: Der Sünde Sold ist der Tod. Und in uns selbst fühlen wir eine kleine Widersprüchlichkeit, eine Herausforderung. Auf der einen Seite sagen wir, ja, stimmt, die Erlösung aus dem Glauben durch die Gnade, das möchte ich gerne annehmen. Das hört sich gut an und das liegt mir auch, das möchte ich auch. Ich möchte von der Vergänglichkeit der Schuld möchte ich befreit sein und ich möchte in Ewigkeit bei Gott sein. Und auf der anderen Seite, das, was am Kreuz dargestellt wird, heißt in der Schrift, ist die Schuld oder ist das Ergebnis der Schuld, ist der Lohn der Sünde. Das Kreuz Jesu, an dem er erhöht worden ist, wo wir etwas Schönes erwarten, ist im Grunde genommen zum Anstoß geworden, dass die Meinung der Menschen spaltet. Schon damals, in 1. Korinther 1 heißt es, 1. Korinther 1, und ich lese hier einige Verse, ab Vers 21, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das eine Geschehen am Kreuz wird zum Anstoß für die einen oder auch für die anderen. Paulus sagt aber, für diejenigen, die glauben, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vielleicht ein paar kurze Abhandlungen mal, ein paar Zitate aus Zeitschriften, wo man merkt, dass auch heute, selbst in der christlichen Welt, das Geschehen Jesu am Kreuz zum Anstoß wird. Es hat jemand mal einen Artikel geschrieben, das heißt, warum Theologen am Sühnetod Jesu zweifeln. Einige Auszüge, da heißt es, unlängst hat es der ehemalige Bonner Superintendant Burkhard Müller in einer Radioandacht des Westdeutschen Rundfunks gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und ein Hamburger Pfarrer, er heißt Horst Gorski, hat vor einigen Jahren mal am Karfreitag eine Predigt gehalten und er sagt dort, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Und ein letztes Zitat, ebenfalls aus einer Ansprache aus dem Jahr 2007. Die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung. Und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. Und aus derselben Kirche, aus der lutherischen Kirche, widerspricht ein anderer Theologe, Wilkins heißt er, ein bekannter Theologe, der auch einen sehr bekannten Kommentar geschrieben hat. Er sagt, als dieser Gorski im Grunde genommen zu einem hohen Amt vorgeschlagen wurde, da sagt er, ich fordere die Landessynode auf, Gorski nicht zu wählen, weil dieser das Zentrum des Glaubens und das Bekenntnis der lutherischen Kirche nicht anerkennt. Selbst in der theologischen Welt sehen wir, dass Menschen Anstoß nehmen an dem, was da geschieht. Auf der einen Seite, ja, das möchte ich. Ich möchte die Vergebung meiner Schuld haben. Ich möchte den Weg zum ewigen Leben dorthin haben. Und auf der anderen Seite, das da oben am Kreuz, das für mich, das kann ich nicht annehmen. So frage ich mich immer wieder, und ich tue es auch, erweitere meine Frage so an uns auch, warum trifft das tatsächlich zu, dass Jesus dort oben am Kreuz uns anzieht? Warum kommen wir? Warum kommen wir zu dem Kreuz, selbst wenn wir in uns diese Zerrissenheit, diese Gespaltenheit erleben? Warum kommst du, warum komme ich zum Kreuz? Ich möchte das mit einer Illustration etwas veranschaulichen. Es war im Juni 1995, ein US-amerikanischer Soldat flog seine Maschine, sein Flugzeug, einen gewohnten Einsatz für ihn, seine F-16, flog er damals über Bosnien, das war der Krieg damals in Jugoslawien, und er flog, ein anderer Pilot in einem anderen Flugzeug, flogen zu zweit, Und sie merken auf einmal, wie sie aus einem Hinterhalt heraus beschossen werden. Und das Flugzeug von Scott O'Grady wird getroffen. Er merkt, wie das Flugzeug Feuer fängt. Es dauert nicht lange und das ganze Flugzeug steht in Flammen. Er kann noch den Knopf drücken, er wird hinausgeschleudert und landet auch sicher. Das Flugzeug stürzt ab, es zerschellt auf der Erde. Aber sein Kollege fliegt weiter. Er muss natürlich auch befürchten, dass er getroffen wird. Und so verliert er ihn aus den Augen. Scott O'Grady überlebt diese Landung. Das Erste, was ihm einfällt, du musst alles mitnehmen, was du noch an Proviant hast, was du tragen kannst. Und er greift noch das Funkgerät und dann ergreift er die Flucht. Und er beschreibt dort in diesem Artikel in den New York Times, wie er 6 Tage auf der Flucht ist. Und immer wieder sucht man nach ihm. Und er beschreibt, wie er tagsüber sich im Wald, im Dickicht versteckt. Und nachts läuft er von einer Stelle zur anderen, um im Grunde genommen seine Spur zu verschleiern. Und er beschreibt Augenblicke, wie er da unten tagsüber hinter diesen Sträuchern liegt und er sieht die Schuhe seiner Feinde, wie sie ihm auf der Spur sind. Er hat sein Funkgerät dabei und immer wieder mal versucht er, eine Nachricht zu senden, wo er sich befindet, den Ort, das hat er ungefähr noch im Gedächtnis, hatte die Daten noch vor Augen und dass er noch am Leben ist. Seine Nachricht kann empfangen werden von einigen US-amerikanischen Soldaten. Es wird weitergeleitet in das Weiße Haus und man schmiedet sofort einen Plan, um ihn rauszuholen. Es gab an die 40 unterschiedliche Manöver, die man parat hielt, um ihn dort aus Bosnien herauszuholen. Und so wird beschrieben in diesem Artikel, als der Hubschrauber ankam, begleitet von einer ganzen Flotte, von vielen, Flotte sagt man nicht, von vielen Flugzeugen, er erkannte schnell, dass es ein US-amerikanisches Flugzeug war und auch der Hubschrauber, sprang er auf aus seinem Dickicht, lief entgegen und er wartete nicht einmal ab, bis der Hubschrauber gelandet hatte. Er sprang entgegen und griff nach der Türklinke und öffnete sie selbst. Und als man ihm reinhalf, das erste und einzige, was er immer wieder sagte und wiederholte, war: Danke. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Wir können uns die Frage stellen, warum macht es Scott O'Grady das? Warum springt er auf und läuft diesem Hubschrauber entgegen und hat dieses Empfinden der Dankbarkeit? Und ich denke, die Antwort ist leicht und es gibt nur eine darauf. Der Hubschrauber ist das Leben. Der Hubschrauber bedeutet für ihn die Befreiung aus dieser Gefangenschaft, ist für ihn die Freiheit aus der Situation, in der er sich befindet. Warum kommen wir zu Jesus, wenn das Bild am Kreuz doch im Grunde genommen abscheulich ist? Ganz einfach, weil die Schrift sagt, es ist das Leben. Es ist der Weg dorthin zu dem Leben, von dem Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird Leben haben und das in Fülle. Und oft hören wir auch Menschen sagen, wir sagen das mit dem Glauben und vor allem mit dem Tod Jesu am Kreuz, damit kann ich nichts anfangen. Dass da der Sohn Gottes für mich sterben muss, das kann ich nicht annehmen, das muss auch nicht sein. Das ist vielleicht etwas für Menschen, die schlechter sind als ich. Nicht wahr, wenn da in Indien eine junge Frau von 6 Männern sozusagen eigentlich geschändet wird, schrecklich behandelt wird und dann an den Folgen dieser Verletzungen auch stirbt. Für diese Menschen, sagt man, ist das vielleicht etwas. Sie brauchen Vergebung, sie brauchen Gnade, aber für mich nicht. Ich tue so etwas nicht. Und damit kann ich mit dem Tod Jesu für mich auch nichts anfangen. Vielleicht ist uns diese Botschaft manchmal etwas zu abstrakt. Da stirbt jemand am Kreuz und ich muss das im Glauben annehmen, das ist die Gnade Gottes für mich und dann bin ich juristisch gesehen gerechtfertigt von dem Thron Gottes. Ach, Rechtsanwälte könnten damit vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Aber ich als derjenige, der einfach in die Gemeinde gehe und glauben möchte, auch hier vielleicht wieder mal ein Stück weit eine Illustration. Können wir mit dem Kern dessen, was da am Kreuz geschah, nicht im Grunde genommen alle etwas anfangen? Wenn es wirklich um das Leben geht? Ein guter Bekannter von mir, er ist Äthiopier und er ist heute Prediger im Raum Darmstadt, Marienhöhe. Und er sagte von seinem Bruder, als er so seinen Weg zu der Bekehrung, zu seiner Umkehr mal schilderte, da sagte er so, eines seiner ersten Erlebnisse überhaupt war eigentlich etwas ganz Banales. Er ging so alleine hin, hatte Hunger, ging in eine Pizzeria rein, bestellte sich eine Pizza und so erzählt er in seinen Erfahrungsberichten, er biss ab, schmeckte natürlich nicht schlecht, kann man sich gut vorstellen, aber ihm kam so der Gedanke, Zeit ist unumkehrbar und diese Erfahrung kannst du so nie wieder machen. Dieses Erlebnis gibt es nur einmal in deinem Leben. Und es gibt ein Erlebnis nach dem anderen und irgendwann vergeht dein Leben und du fragst dich, welchen Sinn hat es überhaupt? So sagt er, dieser banale Biss in diese Pizza stieß ihn auf einmal auf diesen Gedanken. Junge, du bist vergänglich. So als junger Mensch, ich kann mich noch entsinnen, damals so mit 16, 17, 18, gerade meinen Führerschein gemacht, Mensch, die Welt steht dir offen. Jetzt kann es erst richtig losgelegen. Wer denkt da an sein Ende? Keiner natürlich. Ich tue es heute auch noch nicht wirklich, aber ich merke, dass die biologische Uhr ja auch schon vorangeschritten ist. Können wir uns damit anfreunden, dass wir vergänglich sind? Dass wir als Menschen, wenn wir allein diesseits sprechen, allein immanent von unserem Leben hier auf dieser Erde ein Ende haben? Mir gefällt es nicht. Vorgestern schaute ich in den Spiegel, war gerade dabei, so die Predigt nochmal durchzuschauen, nochmal ganz bewusst. Ich stellte fest, so manches Haar, graue Haar, ist nun wirklich nicht mehr zu übersehen. Und es werden immer mehr. Gut, mit 24 hatte ich schon so mein erstes, habe es dann irgendwie doch überlebt. Ja. Meine Frau sagte so, dieses Silbergrau steht den Männern so an der Schläfe. Dachte ich mir, gut, hat mich da positiv konditionieren lassen. Ja. Es werden aber immer mehrere und irgendwann merke ich, du wirst diesem Silber dann nicht entfliehen können. Ja. Das geht einfach nicht. Aber innerlich merke ich, das ist ein Satz, den ich mir immer wieder sage, ich möchte fit sein wie mit 24 oder 26 Jahren und ich möchte weise sein, wie ich vielleicht mit 60 mal sein werde. Und das für immer. Und genau dieses Ideal gibt es nicht. Wir Menschen stellen fest, dass wir vergänglich sind und es ist ein Gedanke, der uns, und auch eine Erfahrung an unserem eigenen Leib, der uns irgendwie zu schaffen macht. So wurde auch mal ein Mediziner gefragt an der Universität in München und er leitet dort das Zentrum für Palliativmedizin. Warum fällt es uns Menschen so schwer, uns mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen? Und dann sagt er, ganz trocken, die Zerstörung des eigenen Ichs macht uns Angst. Das wissen auch Psychoanalytiker. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, schreibt er weiter, mit dieser Angst umzugehen. Die einfachste ist so zu tun, als ob man unsterblich wäre. Das wirft jedoch neue Probleme in der heutigen Gesellschaft auf. Da ist der Jugendwahn, der Fitnesswahn, die plastische Chirurgie, sind ja alles Versuche, dem eigenen Tod zu entgehen, auch wenn sie letztlich untauglich sind. Seine Erfahrung, die wir vielleicht auch irgendwo machen. Und des Weiteren habe ich vor kurzem auf einer Internetseite gelesen, geht es auch um so verschiedene psychoanalytischen Fragen, da sagt man, angeblich sind Menschen, und vor allem, wenn sie etwas älter werden, und das betrifft jetzt nicht nur Frauen, genauso Männer, sie fangen an, mit sich selbst unzufrieden zu werden, mit ihrem Körper, wie sie sehen, wie sich alles umstellt. Es macht uns bange. Wenn ich mir das so ganz nüchtern vor Augen halte, dann sage ich mir, Mensch, das willst du nicht. Und so frage ich manchmal ernsthaft, können wir nicht als Menschen doch alle etwas mit diesem Jesus am Kreuz anfangen? So wenn wir dieses abstoßende Bild vielleicht mal beiseite schieben, und wenn die Botschaft vom Kreuz das Leben ist, so finde ich, gibt es für alle, für uns irgendwo eine Schnittmenge, wo wir uns mit dem, was Jesus uns am Kreuz verspricht, identifizieren können. Jesus sagt, wenn ich am Kreuz erhöht werden werde, so werde ich alle zu mir ziehen. Und es kann sein, dass uns dieses Bild abstößt. Es kann sein, dass es Menschen in ihrem Glauben abstößt und dass sie deswegen vielleicht sagen, damit kann ich nicht viel anfangen. Aber ich glaube, wenn wir zum Kerngedanken der Botschaft des Kreuzes hindurchdringen, so denke ich, können wir alle irgendwo tief in uns bejahen, stimmt, das Leben will ich auch. Irgendwann auf der neuen Erde, und da verlieren wir uns manchmal so in unseren Vorstellungen, in unseren Wünschen, will ich tatsächlich kein graues Haar mehr haben. Und trotzdem weise sein wie 60. Ich will weise sein wie 60, aber springen wie ein 24-Jähriger. Das will ich. Und damit kann ich mich identifizieren. Und deswegen kann ich über das, was da am Kreuz geschieht, vielleicht über dieses Schreckliche ein Stück weit hinausblicken und das sehen, was Jesus mir eigentlich sagen will. Und er sagt es mir aber auch, damit du das haben kannst, musste der Sohn Gottes ans Kreuz gehen. Musste das aber geschehen. Jesus am Kreuz zieht alle zu sich. Warum kommen wir? Warum blicken wir hinauf, auch wenn der Einblick kein schöner ist? Warum kommt Scott O'Grady zum Hubschrauber dort in diesem feindlichen Gebiet? Es ist das Leben. Ich möchte mit einer kurzen Begebenheit diese Predigt beschließen. Es wird erzählt, Adolf Schlatter, ein sehr bekannter Theologe, damals in Tübingen, man kennt ihn als einen sehr bibelgläubigen Theologen, dort an der evangelischen Fakultät, auch bekannt durch viele seiner Artikel, die er geschrieben hat, bekannt durch viele Kommentare, die er geschrieben hat. Man sagt von ihm, als er auf dem Sterbebett lag, schon alt, schwach geworden, da saßen viele Bekannte da. Er hatte viele Freunde und viele Bekannte, die ihn sehr geschätzt haben. Sie saßen um ihn herum, man hatte die Bibel aufgeschlagen und man las aus der Offenbarung, siehe, der Tod wird nicht mehr sein, nichts wird mehr sein. Und da las man ihm über diese Stadt, die da herabkommt, Jerusalem aus dem Himmel, diese Tore aus den Diamantensteinen und dieser Gold, der glitzert, als sei er durchsichtig, diese schöne Stadt, die da herabkommt, das ist doch das, was uns erwartet. Und Adolf Schlatter sagte, bleib mir weg mit diesem Gold, bleib mir weg mit diesem Klunker. Das Einzige, was ich will, ist zur Brust Jesu liegen. Amen.